Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, hallo, willkommen zu unserer Episode 008. Heute bei uns Rainer Burkhardt von Burkhardt Partner und Rechtsanwälte. Rainer Burkhardt ist einer der bekanntesten deutschen Anwälte in China seit Jahren. Ich durfte vor 6 Jahren bei der Gründung Burkhardt Partner dabei sein, ein unvergesslicher Abend auf Rooftop Bar direkt am Huangpu-Fluss. Heute wurde Burkhardt Partner in die Top 5 der Rechtsanwaltskanzleien in China gewählt. Rainer ist seit 20 Jahren in China tätig und heute in Shanghai oder heute ist Shanghai nicht mehr nur ein Ort, wo er arbeitet. Er ist bereit, uns heute sein Erfolgskonzept, seine Kanzlei zu verraten. Hallo Rainer, danke, dass du Zeit genommen hast.
Hallo Xiaolong Hu, vielen Dank für die Einladung.
Super, Rainer. Ich möchte gleich die erste Frage in die Geschichte sozusagen stellen. Wie bist du eigentlich damals nach China gekommen? Das ist ja echt lange her, oder?
Das ist 23 Jahre her, kurz vor der Rückgabe von Hongkong bin ich für ein 6-monatiges Projekt nach Peking geschickt worden. Das war damals ein Anlagenbauer, die ein Projekt mit Unterstützung des Headquarters in Frankfurt abgewickelt haben. Und ich bin, wie gesagt, eine Woche vor der Rückgabe Chinas, vor der Rückgabe Hongkongs an China nach Peking gekommen und habe mich dann nach Abschluss des Projektes, nach den 6 Monaten, entschieden, in China zu bleiben und bin tatsächlich dann die letzten 23 Jahre bis auf ein Jahr in München hier vor Ort, erst in Peking und dann die letzten 15 Jahre in Shanghai geblieben.
Wahnsinn. Vor 23 Jahren, das war noch ein anderes China. Was war für dich damals der krasseste Erlebnis?
Die krasseste Erlebnis jedenfalls, außer dem Essen und außer den Umweltbedingungen, war es für uns die Kommunikation. Als Deutscher ist man gewohnt, eine direkte, präzise Kommunikation zu führen. Und gerade im geschäftlichen Bereich musste man lernen, mit der indirekten Kommunikation der Geschäftspartner umzugehen. Ich glaube, das war an kulturellen Unterschieden der größte für mich.
Und nach so vielen Jahren hast du in manchen Situationen vielleicht auch das Gefühl, dass du dich anders dich verhältst als vor 23 Jahren, bevor du nach China gekommen bist? Wenn ja, welche Situationen?
Auf jeden Fall. Also auch da wieder auf die beruflichen Erfahrungen bezogen. Viele deutsche Unternehmer, viele Ausländer, die in China Verhandlungen führen, sind enttäuscht, sind wütend, wenn Zusagen, die von der chinesischen Seite während Verhandlungen getätigt wurden, zurückgezogen werden, mehrfach zurückgezogen werden, immer wieder in Frage gestellt werden während Joint Venture Verhandlungen. Und da habe ich gelernt, die Ruhe zu bewahren, abzuwarten, mit der chinesischen Beständigkeit, getreu dem Motto, steht der Tropfen, höhlt den Stein, immer wieder auf die angestrebte Lösung hinzuarbeiten und hoffentlich dann zum Schluss den Erfolg zu ernten.
Du warst zuerst in Beijing und dann 15 Jahre in Shanghai. Auch in Shanghai hast du verschiedene berufliche Stationen gehabt. Wir wollen später noch in eine bestimmte Etappe von deinen beruflichen Stationen tiefer reingehen, damit wir dann auch Erfolgsfaktoren für deutsche KMUs ausarbeiten können. Ich würde mich einfach interessieren, welche Etappe oder welche Stationen würdest du sagen, dass sollen wir mal behandeln, weil du vielleicht stolz drauf bist oder sehr auf den Erfolg oder über den Erfolg freust?
Ich würde das nicht auf eine Station beschränken wollen, beschränken können. Warum? Weil letzten Endes die Gesamtschau zu der Einsicht geführt hat und zu der Kanzlei geführt hat, wie wir sie heute haben. Ich habe angefangen als Inhouse Counsel, das heißt also als externer Unternehmensanwalt, bin dann gewechselt in eine chinesische Kanzlei, habe gelernt und gesehen, wie die chinesischen Rechtsanwaltskollegen arbeiten, war dann bei zwei großen US-amerikanischen Rechtsanwaltskanzleien, hatte da auch wieder die Gelegenheit zu lernen, wie Großkanzleien, internationale Großkanzleien in anderen Ländern arbeiten, natürlich mit dem amerikanischen Einschlag, war dann über 10 Jahre bei einer größeren deutschen Rechtsanwaltskanzlei und genau diese verschiedenen Perspektiven, chinesische Kanzlei, US-amerikanische Großkanzlei, ich will jetzt nicht sagen mittelständische, aber doch eine größere eine deutsche Kanzlei, die verschiedenen Facetten, die ich lernen durfte, die haben letzten Endes dazu geführt, dass wir Burkhardt und Partner gegründet haben und die verschiedenen Arbeitsmethoden, die verschiedenen Lösungsmethoden zusammengeführt haben.
Das habe ich ja anfangs gesagt, vor ein paar Jahren. Da war ich auch bei der Gründung dabei, als ihr die Einweihung gefeiert habt. Und was sind eigentlich oder wer sind die Zielkunden von euch als Burkhardt und Partner?
Wir sind eine chinesische registrierte Rechtsanwaltskanzlei, dürfen also im chinesischen Recht beraten, fokussieren uns aber ausschließlich auf den deutschsprachigen Mittelstand. Wir haben neben dem deutschsprachigen Mittelstand auch ein paar nicht deutschsprachige Unternehmen, aber unser Fokus ist der deutschsprachige Mittelstand aus der Dachregion. Warum? Weil wir glauben, dass wir mit unserem, auf der einen Seite mit unserem Kenntnis der Sprache, der deutschen Kultur und der deutschen Rechtssystematik, aber eben auch dann mit dem lokalen Ansatz, den wir verfolgen, die Kombination haben, die erforderlich ist, um unsere Mandanten hier vor Ort zum Erfolg zu führen.
Was ist deine persönliche Aufgabe bei der Firma und welchen Wert hat deine Aufgabe für den Kunden und auch letztendlich für den unternehmerischen Erfolg?
Also ich bin face to the customer, wenn du das so möchtest. Das heißt, ich kümmere mich als Kanzleimanager um die deutschsprachigen Mandanten, hole diese in Anführungszeichen ab, indem ich natürlich weiß, was ein deutscher, Schweizer, Österreicher Mittelständler erwartet, was er für Erwartungshaltungen hat, bringe die zusammen mit dem, was meine chinesischen Kollegen, insbesondere mein chinesischer Kanzleipartner, an lokalem Know-how hat, um da auch eine gewisse Expectation Management zu machen. Das heißt also den Mandanten zu sagen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie kommen wir dahin. Also ich bin sozusagen ein Teil der Kanzlei und mein chinesischer Partner und die chinesischen Kollegen sind der lokale Teil und wir funktionieren nur zusammen.
Ich meine, nach wirklich kurzer Zeit, ne, 6 Jahre oder so, da seid ihr jetzt schon sehr anerkannt. Anfangs habe ich ja gesagt, als Top 5 Kanzlei in China. Das ist ja eindeutig ein Erfolg. Ist das Face to the Customer das einzige Erfolgskonzept oder welche Erfolgsfaktoren habt ihr zusätzlich noch?
Also wir sind jetzt knapp 8 Jahre als eigenständige Kanzlei am Markt. Wie du sagst, das ist ein Erfolg auch deswegen, weil es in Shanghai alleine über 1000 lokale Kanzleien gibt, weil es über 400 ausländische Kanzleien gibt. Und da bedarf es natürlich schon eines besonderen Rezeptes, um sich gegen diese anderen Wettbewerber, Mitbewerber zu behaupten. Ich denke, unser Erfolgsrezept liegt in der Kombination von Know-how auf der einen Seite, was den deutschsprachigen Mittelstand betrifft, das verkörper ich, und das lokale Know-how, wie man mit den Regierungsvertretern, mit den Behörden umgeht, wie man mit den chinesischen Vertragspartnern, Joint Venture Partnern umgeht, und dass man eben beide Empfehlungen oder beides Wissen gleichberechtigt zusammenführt und weder in die eine Richtung tendiert, dass man sagt, wir bewerten unsere Sichtweise als Deutsche höher, noch dass man sagt, wir bewerten unsere Sichtweise als chinesische Vertreter höher, sondern eben beides gleich behandelt. Da ergeben sich natürlich Konflikte, aber die Konflikte muss man letzten Endes dann versuchen zu lösen. Und das ist der zweite Punkt, glaube ich, für den Erfolg. Viele Kanzleien, viele Rechtsanwälte beschränken sich auf Empfehlungen. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, das, was wir empfehlen, auch zusammen mit unseren Mandanten umzusetzen. Und diejenigen unter den Hörern, die in China arbeiten, wissen, dass die praktische Umsetzung mindestens genauso wichtig ist wie die richtige Strategie.
Ja, da stimme ich voll zu. Ich komme aus der Unternehmensberatung und da ist die gleiche Situation. Kunden schätzen die Umsetzung zum Teil noch mehr als eine gute Empfehlung. Was mich noch interessieren würde, du hast ja auch eine kurze Zeit in Deutschland als Anwalt gearbeitet und sehr lange Zeit in China gearbeitet. Und was ist aus deiner Sicht der Unterschied zwischen ein Kanzlei zu führen und Kanzlei zu managen, auch zum unternehmerischen Erfolg zu führen, zwischen im deutschen Markt und im chinesischen Markt?
Also grundsätzlich eine Kanzlei zu führen, zu managen, unterscheidet sich, glaube ich, von Management von Produktions- oder Handelsunternehmen, wie wir sie klassischerweise gründen, beraten, weil der Anwalt an sich, ich sage immer, ist ein besonderes Tierchen, der braucht sehr viel Pflege, der braucht Anerkennung, der braucht aber auch genauso Führung. Der Unterschied zwischen Deutschland und China: ich habe ein Jahr in München im Headquarter meiner damaligen Kanzlei gearbeitet, ist, glaube ich, dass die deutschen Kollegen sehr viel unabhängiger arbeiten, insofern weniger Führung bei der Arbeit, bei den Projekten brauchen, dass die deutschen Kollegen vielleicht mehr im Theoretischen sind, wohingegen wir hier in China gerade unsere jüngeren Rechtsanwaltskollegen doch sehr stark führen müssen, leiten müssen, anleiten müssen. Und wir insbesondere als Partner zusammen mit unseren Mandanten bei der Umsetzung, wie ich es eben schon erwähnt habe, stärker eingebunden sind mit unseren Mandanten zusammen.
Auch im Dienstleistungsbereich, ja, Anwalt wie Unternehmensberater sind ja industrienahe oder typische Dienstleistungsbranche. Was ist da für Unterschied? Gibt es zwischen großer Kanzlei und ihr seid mit 10 oder knapp 10 Kollegen eindeutig eine kleine oder mittelständige Kanzlei. Was gibt es da für Unterschiede für große und kleine Kanzlei für den Erfolg im chinesischen Markt?
Also wir sind immer so um die 15 Kollegen, Berufsträger, Rechtsanwälte, und sind damit oder gehören damit insbesondere bei den Kanzleien, die, ich sag's mal, mit den ausländischen Unternehmen zusammenarbeiten, zu den größeren Kanzleien, wenn man jetzt die rein chinesischen Kanzleien mal außen vor lässt. Was der deutsche Unternehmer, wahrscheinlich nicht nur der, aber der insbesondere grundsätzlich erwartet, und das unterscheidet uns von den Großkanzleien, ist, dass wir als Partner immer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wir sind eine kleine Kanzlei und insofern haben wir die Kapazitäten, uns um alle Projekte zu kümmern. Und immer wenn es zu Fragen kommt, und da sehen wir ja auch unseren Mehrwert, immer wenn es zu wichtigen, kritischen Fragen kommt, dann kann uns der deutsche Mandant anrufen und kann mit uns über seine Bedenken, über seine Fragen, über die Risiken, die er vielleicht sieht, sprechen. Wir sind in den Mandaten drin. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu den Großkanzleien, wo ein Partner eben so viele Projekte hat, dass es wahrscheinlich zeitlich und praktisch gar nicht mehr möglich ist, sich mit allen Projekten im Detail befassen zu können und deswegen auch nicht immer der Ansprechpartner sein kann für den Mandanten.
Das ist natürlich wahr. Gibt es dann auch Nachteile oder gibt es dann auch, sagen wir, Vorteile, wenn man groß ist? Was glaubst du?
Also der Vorteil von einer Großkanzlei ist natürlich ganz klar, dass man sich auf Spezialgebieten stetig aktualisieren kann. Also man kann verschiedene Anwälte auf verschiedene Gebiete ansetzen. Wir beraten in den klassischen, ich sag's mal, Industrien, in denen der deutsche Mittelstand stark ist, angefangen vom Maschinenbau, Automotive, aber jetzt neuerdings auch Nahrungsmittel. Und wenn du so willst, ist der Nachteil, dass wir uns immer neu einlesen müssen in die entsprechenden Spezialgebiete, wenn was Neues kommt. Auf der anderen Seite ist das in China, relativiert sich in China dieser Nachteil, denn die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Gesetze, die Verordnungen, insbesondere die lokalen Verordnungen, ändern sich in China so schnell, dass einem Anwalt im Grunde genommen sowieso nichts anderes übrig bleibt, als sich für jedes konkrete Projekt neu zu versichern, dass die Regeln, die er kennt und die er beim letzten Mal recherchiert hat und bewertet hat, dass diese immer noch gültig sind und Anwendung finden. Und letzten Endes muss er auch mit den Behörden in den Dialog treten, um zu erfahren, wie die Behörden über die entsprechenden Gesetze denken.
Das ist eine sehr wichtige und interessante Erkenntnis. Ich würde das ein bisschen verallgemeinern für die Zuhörer. Das heißt, die Dynamik von dem Markt, wie schnell sozusagen die Regularien sich verändern, ist auch eine Dynamik. Oder Kundenverhalten oder Kundenanforderungen sich verändern, ist auch eine Dynamik. Die Dynamik des chinesischen Marktes heißt es, dass da auch Chancen ergeben für die kleineren Players sozusagen, wenn ich das so allgemein beschreiben möchte. Und ich habe neulich eine Studie in der Hand, 80% von den deutschen KMU haben noch kein China-Geschäft oder noch keine, schon gar nicht keine eigene Niederlassung in China. Also ich glaube, zur Corona-Zeit wird zunehmend auch Unternehmen sich überlegen, auch kleinere Unternehmen sich überlegen, ob man da auch mit nach China geht oder mit China Geschäft macht, um die Erholung des Wirtschafts oder des eigenen Geschäfts zu beschleunigen. Wenn man klein ist, nach China kommt, hast du irgendwelche Empfehlungen für die KMUs? Welche Kompetenzen muss man da mitbringen? Ja. Wie soll man vorgehen?
Ja, also zunächst mal nicht jedes Unternehmen, ob KMU oder Großunternehmen, gehört nach China. Ja, wir haben auch schon Fälle gehabt, wo wir unseren Mandanten oder potenziellen Mandanten letzten Endes abgeraten haben, aufgrund verschiedener Umstände mit deren Geschäft nach China zu kommen, weil wir der Meinung waren, dass das jedenfalls in der Form, wie das angedacht war, nicht funktioniert. Also auch da sind wir ganz offen, wenn wir glauben, dass ein Unternehmen nicht nach China gehört. Und davon gibt es definitiv Unternehmen. Ich glaube, was viele KMUs unterschätzen, ist die Managementkapazität, die China einfordert. Das heißt also, gerade wenn das Management des Unternehmens auf einige wenige Personen beschränkt ist, wir arbeiten immer noch viel mit Familienunternehmen, immer dann, wenn nur eine beschränkte Managementkapazität zur Verfügung steht, soll man sich gut überlegen, ob man das China-Geschäft stemmen kann. China verlangt eine Menge Zeit. China verlangt schnelle Reaktionen. China verlangt, dass die Manager vor Ort sind, hier vor Ort in China sind und nicht nur einmal im Jahr und nicht nur 3 Tage, sondern öfteres für längere Zeit, um sich mit den Mitarbeitern, mit dem lokalen Management, aber auch mit Kunden und gegebenenfalls auch mit Behörden zu treffen, zu sprechen, zu sondieren, um im weit entfernten Deutschland das richtige Gefühl für die Unternehmung und für den chinesischen Markt zu haben. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen das unterschätzen. Ja, man fliegt mal nicht ebenso schnell oder man fährt mal nicht ebenso schnell nach China, wie man das in Europa in Ländern tun kann, die eben nur nebenan liegen.
Wenn ich das nochmal etwas noch tiefer bohren möchte, du sagst Managementkapazität, kannst du nochmal genauer begründen, warum zum Beispiel einer der Gründer oder Familienunternehmer, einer der Besitzer nach China kommen soll, um den Markt zu analysieren und dann das Geschäft dementsprechend aufzubauen. Warum ist das notwendig?
Ja gut, gerade familiengeführte Unternehmen werden von einem oder zwei Entscheidungsträgern geführt. Und wenn die Entscheidungsträger ein falsches Bild von China und von dem vom chinesischen Markt haben, und das ist leider oft der Fall, dann werden natürlich auch letzten Endes in Deutschland falsche Entscheidungen getroffen, die sich negativ auf das Geschäft der Tochtergesellschaft hier in China auswirken. Die Geschäftsführung in Deutschland soll sehen, muss sehen, wie sich die Gesellschaft entwickelt, was es für Hindernisse gibt, ganz wichtig. Oft werden die Hindernisse, die die lokale Geschäftsführung, die das Unternehmen, das Tochterunternehmen hier vor Ort in China erfährt, in Deutschland nicht wahrgenommen oder nicht so wahrgenommen, wie sie wahrgenommen werden sollten. Und das bekommen die entsprechenden Geschäftsführer am besten hier vor Ort mit, indem sie in Meetings mit reingehen und sich nicht nur von ihrem General Manager hier vor Ort am Telefon oder in der Videokonferenz berichten lassen.
Sehr interessant. Ich fasse mal zusammen. Du hast ja echt wertvolle Tipps gegeben. Wir haben gerade gesprochen, ein KMU sollte wirklich das Commitment haben, wenn man entscheidet, nach China zu kommen, und dass die richtige Management-Ressource und gerade auch die Entscheider soll am Anfang viel in China sein. Oder wenn das nur ein Entscheider ist, der Entscheider muss dann oft in China sein. Du hast auch gesagt, als KMU muss man die Situation nutzen, ne, die Kunden individuell zu betreuen, diese Service zu betreuen. Du hast ja gut als ein Beispiel gezeigt, Face to the Customer, wie wichtig das ist. Und ganz zum Schluss hast du auch nochmal gesagt, die interkulturelle Organisation, ne, dass ihr auch eine große chinesische Mannschaft habt, dass ihr Partner habt, die Chinesen sind, ja auch super wichtig für den Erfolg, weil ihr dann sozusagen in das Operations doch die chinesische Seite braucht. Also das sind die drei Empfehlungen, die finde ich sehr interessant. Also ich danke schon mal für deine Tipps. Mich würde interessieren, was ist deine persönliche Zukunftsplanung?
Also gerade in China ist es immer gut, einen Plan zu haben. Man muss aber auch immer bereit sein, den Plan kurzfristig zu ändern. Mein Plan ist, bis zur offiziellen Pensionsgrenze, die in China ja bei 60 liegt für Männer, ganz in Anführungszeichen ganz normal weiterzuarbeiten. Auch nach 23 Jahren macht es mir noch viel Spaß und es ist immer noch sehr abwechslungsreich, mit unseren Mandanten in China der Rechtsberatung nachzugehen. Wir werden dann wahrscheinlich nach Europa zurückziehen. Ich werde aber dann letzten Endes das umgekehrte Flugzeug nehmen. Ich bin jetzt alle 6 bis 8 Wochen in der Dachregion geschäftlich unterwegs und werde dann, wenn wir zurück in Europa sein werden, die umgekehrte Richtung fliegen. Das heißt also, ich werde China definitiv erhalten bleiben, auch wenn ich nicht mehr hier vor Ort offiziell arbeite.
Das ist ja zum Glück noch Zukunftsmusik. Bis 60, da musst du noch 15 Jahre mindestens warten. Ja, was mich noch weiter interessiert, wenn du zurückblickst, was bedeutet die Phase von 23 Jahren für dich persönlich, für deine Entwicklung oder für deine berufliche Werdegang?
Also in dem Augenblick, wenn wir denn tatsächlich im Alter von 60 zurückkehren nach Europa, dann habe ich die Hälfte meines Lebens in Deutschland und die andere Hälfte meines Lebens in China verbracht. Ich sage immer zu meiner Frau beziehungsweise zu den Kindern, wir sind in der glücklichen Lage, wir haben zwei zu Hause. Also einmal Deutschland, aber auch China. Für die Karriere ist es ganz klar, ich wäre nicht dort, wo ich bin, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Damals haben mich die meisten für verrückt erklärt, als ich 97 nach meinen ersten 6 Monaten in China den Entschluss gefasst habe, längerfristig in China zu bleiben. Damals wusste ich natürlich nicht, dass aus den 6 Monaten oder aus den weiteren Jahren tatsächlich 23 Jahre werden sollten. Aber China ist natürlich für mich Dreh- und Angelpunkt, ist die Hälfte meines Lebens und ich freue mich weiterhin dann auch aus Europa heraus China zu begleiten. Und was toll ist, wenn man in China vor Ort lebt und arbeitet, dass man natürlich auch einen ganz anderen Blick auf die andere Heimat bekommt, dass man Deutschland ganz anders wahrnimmt, als wenn man nur in Deutschland lebt und nicht die Gelegenheit hatte, in anderen Ländern zu leben.
Ja, danke dir, Rein. Das ist sehr eindrucksvoll. Ich habe auch heute über dich etwas mehr sogar noch erfahren, als ich vorher wusste. Ich würde jetzt ein paar persönliche Fragen noch stellen.
Gerne.
Nutzt du jetzt WhatsApp oder WeChat mehr?
Nur WeChat.
Okay, in deinem WeChat-Account hast du mehr chinesische Kontakte oder internationale Kontakte?
Internationale Kontakte, weil für die chinesischen Kontakte mein chinesischer Partner zuständig ist.
Ah, gut. Im Hotel, wenn du auf Businessreise bist, ne? Nimmst du morgens chinesische Frühstück oder das westliche?
Immer das chinesische Frühstück, weil es im Zweifelsfall das Bessere ist und da am liebsten Congee.
Das ist ja interessant. Wenn du jetzt in einer anderen Stadt unterwegs bist, nimmst du Taxi oder rufst du Didi-Taxi oder nimmst du U-Bahn?
Im Zweifelsfall Didi-Taxi, wenn es in anderen asiatischen Städten ist, am liebsten das Motorrad hinten drauf.
Sehr schön. Du bist ja so erfahren in China und ich glaube, viele wollen bestimmt einen Rat haben oder so einen Mentor haben, bevor man nach China kommt. Bist du grundsätzlich bereit, falls da eine Anfrage kommt über mich oder über unseren Podcast?
Sehr gerne. Also ich hatte selbst das Glück, einen Mentor, eigentlich zwei Mentoren zu haben. Einmal der Leiter der juristischen Abteilung des Anlagenbauers, mit dem ich hierher gekommen bin, der selbst lange im Ausland gelebt hat und der mich ermutigt hat und der es mir auch möglich gemacht hat, die 6 Monate in Peking zu arbeiten. Und dann der Namenspartner meiner alten Kanzlei, der Dr. Jürgen Burkhardt, der letzten Endes einen guten Anteil daran hat, dass ich nach China wieder zurückgekommen bin und dass ich auch heute noch in China bin. Und den beiden Herren bin ich sehr dankbar und würde das gerne auch zurückgeben, indem ich jetzt andere junge Leute, die sich mit China beschäftigen möchten, an den Erfahrungen teilhaben lasse. Gerne.
Ja, sehr schön. Allerletzte Frage, unsere Sendung sozusagen. Welche Ansprechpartner hast du noch für mich als Empfehlung für unser Interview?
Es gibt natürlich viele China-Experten, Selbsterklärte und solche, die auch von anderen als China-Experten wahrgenommen werden. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit dem Merix-Institut. Das sind jetzt keine Experten in Anführungszeichen vor Ort, aber Experten, die in Berlin sitzen. Ein deutscher Think Tank oder vielleicht sogar der deutsche Think Tank, was China betrifft. Ich unterhalte mich da immer wieder mit verschiedenen Leuten aus dem Merix-Kreis, einfach weil die natürlich aus einer ganz anderen Perspektive auf China blicken und an China herangehen. Vielleicht mit einer etwas größeren Distanz, als wir das hier vor Ort tun. Und ich denke, es tut immer gut, dass man vielleicht, um eben nicht die notwendige Distanz zu verlieren, weil man vor Ort ist, dass man sich auch mit Leuten austauscht, die vielleicht in der einen oder anderen Sache etwas kritischer auf China schauen und das aus der Distanz tun, aber mit der notwendigen Professionalität.
Ja, danke für den Tipp. Also wenn du da jemanden kennst, den du empfehlen kannst, auch sehr gerne. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wir sind am Ende unserer Sendung und ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Arbeitstag am Freitag und, falls wir nicht mehr sprechen, noch ein schönes Wochenende.
Lieber Xiaolonghu, bedanke mich, dass ich bei dir sein durfte und wünsche dir ein schönes Wochenende. Bis dahin.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.